Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
Defner und Schäpitz wird Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Episode 120, lieber Defner. Und es ist wieder eine besondere Folge, denn du weißt ja noch, wenn wir den Podcast ausstrahlen im Urlaub und wanderst. Und letzte Woche hatten wir auch meinen Landsmann, den Sachsen. Und diese Woche haben wir auch einen ganz speziellen Gast, den Verbraucher- und Finanzpapst.
Genau, aber unter Päpst machen wir es hier nicht. Genau, wir werden den ETF-Papst, heute haben wir den Verbraucher-Papst.
Genau, er war lange Zeit Chefredakteur bei Finanztest, jetzt leitet er Finanztipp. Er ist wie der Defner ein Bauernsohn und mag auch nicht richtig Gold. Dafür mag er den Schrebergarten, so wie der Chäpitz, und sagt, das wäre die perfekte Absicherung. Und er ist anders als der Defner, ich glaube, Mitglied im Aufsichtsrat der Taz-Genossenschaft.
Mhm. Da ist der Kollege, der ehemalige Chefredakteur von Bild, ja auch Genosse, wie Sie wissen.
Okay.
Ne? Der Genosse Diekmann.
Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Ja.
Okay.
Und wir sind schon mitten im Gespräch.
Ja. Das ist jetzt anders als sonst. Und er schreibt jede Woche eine Kolumne beim Spiegel und beantwortet wöchentlich Fragen bei Bild der Frau.
Die Anmoderationen des Kollegen Schäpitz werden auch immer länger und ausführlicher.
Ja, da muss man auch mal so
ein bisschen was dazu sagen. Ja, er ist bekannt vor allem aus Funk und Fernsehen. Immer wenn es in einer Talkshow irgendwas zum Thema Geld zu erklären gibt, dann ruft man bei ihm an, bei Hermann Josef Tenhagen. Und heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Gerne. Ja, und Sie haben ja mal von sich gesagt, jedes Mal vorm Auftritt wuschle ich mir, also vorm TV-Auftritt, weil der Defner ja schon sagte, bekannt aus Funk und Fernsehen, würden Sie die Haare durchwuscheln, damit Sie so ein bisschen wie Albert Einstein wirken. Und jetzt haben wir hier leider beim Podcast kein Fernsehen, sondern wir haben nur die Sprache und wir haben so eine Art Elevator-Pitch am Anfang und da haben Sie jetzt eine Minute Zeit, so ein bisschen die Hörer durch und die Hörerinnen natürlich auch durchzuwuscheln und zu sagen, warum soll man jetzt diese Stunde mit Ihnen hier verbringen? Die Minute läuft jetzt.
Okay, also nicht Einstein, sondern sozusagen keine Bankerfrisur, das sage ich immer der Maske. Teil 1. Teil 2. Heute geht es darum, wie Sie mit einigen ganz klugen Entscheidungen relativ viel Geld sparen können und dieses Geld dann so anlegen können, dass Sie im Alter oder wann auch immer sonst Sie dieses Geld für was brauchen wollen, dass Sie das Geld auch tatsächlich haben. Die wichtigste Antwort dabei ist, das ist einfach. Es ist nicht kompliziert, weil das ist kompliziert. Das wollen Ihnen eigentlich nur die Anbieter erklären, weil wenn man nämlich das so einfach macht, dann ist es so, es gibt 50 Anbieter, 3 sind gut. Die 3, die gut sind, die haben alles Interesse daran, dass wir alle verstehen, warum das Angebot gut ist. Und die 47 anderen haben jedes Interesse, dass man nicht versteht, was ein Angebot wirklich gut macht, sondern dann würde man ja als Nutzer diese 47 Angebote gleich links liegen lassen und niemand mehr würde dorthin gehen. Und das ist der Kern von Finanztipp.
Wunderbar. Ein Mann nach unserem Geschmack.
Ein Trüffelschwein,
ja,
würde ich mal sagen.
Genau.
Also den haben wir
denn
hier.
Dieses Anliegen wollen wir ja mit unserem Podcast auch vermitteln, dass es eben A, einfach ist und B, auch meistens günstig sein kann.
Und man muss einfach nur anfangen.
Ja, genau. Aber bevor wir mehr in diese Richtung Finanztipps gehen, vielleicht noch ein bisschen zu Ihrer Vita ganz kurz. Wann sind Sie denn so zum ersten Mal mit dem Thema Finanzen so in Berührung gekommen, dass Sie das spannend fanden?
Ich habe Politik und Volkswirtschaft in Bonn studiert und habe mich damals tatsächlich mit Rente beschäftigt, mit Altersvorsorge, mit Sozialversicherungssystemen und damit, dass wir in den 80er Jahren gedacht haben, wir müssen wahrscheinlich alle Taxi fahren als Sozialwissenschaftler und hinterher werden wir nicht viel Rente kriegen. Und wie dieses System beschaffen ist, was man da tun kann, was vielleicht auch anders gemacht werden kann, das hat mich sehr fasziniert und eigentlich wollte ich mich damit auch sozusagen so Richtung Diplom und so beschäftigen. Und dann kam Tschernobyl, dann habe ich eine 10 Jahre Pause eingelegt und habe mich mit Atomkraft beschäftigt, habe nachdem ich Physik mal abgewählt habe, Reaktortechnik mir angetan, damit ich verstehe, warum das Ding in die Luft geflogen ist, was anders werden sollte und wie man Energiepolitik machen kann. Und bei der Energiepolitik landet man ganz am Ende oder gar nicht ganz am Ende, relativ schnell wieder bei unserem Geld. Und damit schließt sich der Kreis.
Aber so wie Sie jetzt gerade gestellt haben, so interessant ist ja auch Ihre Vita. Sie sind dann zum Taz-Stellvertreter geworden.
Genau, stellvertretender Chefredakteur.
Genau, stellvertretender Chefredakteur. Und dann sind Sie aber in die Verbraucherschiene gewechselt bei Finanz.
Es ist noch viel spannender. Okay. Ich habe nämlich bei der Taz als Umweltredakteur angefangen, wegen Atomkraft, ne? Und habe dann gesagt, ich will zusammen mit der Wirtschaft ein eigenes Ressort haben. Das haben wir dann gemeinsam aufgemacht. Die Idee dahinter
Wirtschaft
war...
Wirtschaft und Umwelt heißt es ja heute Wirtschaft noch.
Heißt,
das ist wir, das Ten Hagen?
Haben wir damals gegründet, 92. Okay. So, das war die Idee. Das hat eng miteinander zu tun. Und dann bin ich da sozusagen nicht nur Ressortgründer mit gewesen, sondern irgendwann dann auch Ressortleiter und dann stellvertretender Chefredakteur. Und das mit den Verbrauchern ist gar nicht weit weg von dem, weil, also wenn man bei der Taz ist, ist man auf der Seite derjenigen, die nicht so privilegiert sind. Und die Verbraucher sind in unserem System hier in Deutschland, nicht nur in Deutschland, nicht so privilegiert und brauchen eigentlich jede Info, die sie kriegen können, damit sie besser aussehen im Markt. Und da kann man sogar Marktwirtschaftler für sein, weil eigentlich, wenn man den alten Adam Smith anguckt, geht es ja immer darum, dass die Leute die gleiche Informationsbasis haben, dass sie eine Chance haben, mit dem anderen sozusagen auf Augenhöhe irgendwas zu vereinbaren. Und diese Augenhöhe, die versuchen Anbieter ganz häufig ihren Kunden zu verweigern. Mhm.
Dann haben Sie eben nach Jahren bei Finanztest und der Stiftung Warentest ja Ihr eigenes Portal gegründet, Finanztipp. Wie würden Sie denn diese Mission, Sie haben es gerade schon mal ganz kurz im Elevator-Pitch angeschnitten, wie würden Sie die beschreiben? Geht es da eben auch um dieses Stichwort Nachhaltigkeit in der Geldanlage, so wie Sie diese Verbindung zwischen Umwelt und Geldanlage gerade skizziert
also
haben?
Also wieder zwei Dinge. Also erstens, gegründet haben das damals Markus und Robert, die beiden Verleger, die heute unser Stifter sind. Heute ist es eine Stiftung. Und die haben mich gefunden und ich habe gesagt, ich will das gerne mit euch machen, weil die beiden gesagt haben, sie wollen diese Informationen kostenlos anbieten und sie wollen es einfach machen. Eine der Dinge, die man nämlich merkt, wenn man für Verbraucher, also wenn man mit den Verbrauchern arbeitet, wenn man mit ihnen spricht, wenn man für sie schreibt, ist, dass gerade die es am besten brauchen könnten, häufig die Informationen nicht bekommen, weil sie zum Beispiel sie nicht bezahlen wollen oder weil sie ihnen vor der Hand zu kompliziert scheint. Also gibt es zwei Aufgaben. Erstens, diese Informationen einfacher zu machen, dass man einfach mit seinem Geld umgehen kann. Und das Zweite, sie möglichst kostenlos anzubieten, damit auch diejenigen, die es nicht bezahlen können oder vielleicht nicht wollen, und gerade bei den Jüngeren, die sich ja daran gewöhnt haben, dass es ganz viel kostenlos gibt an Informationen, dass man da eine Chance ihnen gibt, diese Informationen zu bekommen, damit sie auf Augenhöhe mit ihren Anbietern zu tun haben.
Jetzt ist es aber schon so, Sie haben gesagt, es gilt ja mal als gemeinnützige Veranstaltung. Ist es das noch? Weil im letzten Interview, in glaub Wirtschaftsjournalisten haben Sie ein Interview gehabt, da hörte man so raus, nee, wir würden schon die Kredite gern zurückgezahlt bekommen und ganz so gemeinnützig ist es ja dann doch nicht. Und dann haben Sie auch, verdienen Sie jetzt ja langsam Geld. Wie läuft das? Ist es immer noch so, das Unabhängige und diese Grundidee, wir wollen einfach unabhängig von allen irgendwie Leute bestmöglich informieren?
Also Markus und Robert haben das als soziales Unternehmen damals gegründet, haben da einen Haufen Kredite dem Unternehmen gegeben und haben gesagt, sie wollen da kein Geld dran verdienen, sind als One-Dollar-Man unterwegs. So. Und dann haben wir gesagt, ihr seid Investmentbanker, Mensch, das glaubt euch erstmal vor der Hand niemand. Also wie machen wir das deutlich? Und haben da eine gemeinnützige GmbH gemacht, die dann diese Arbeit macht. Und jetzt haben wir das Unternehmen in eine Stiftung umgewandelt. Das heißt wieder, die Stiftung ist auf Ewigkeit angelegt, hat diese Aufgabe Verbraucherinformation. Da fließt dann kein Dollar oder kein Euro zu den beiden. Und dieser Stiftung gehört jetzt die Finanztipp GmbH. Da brauchen sie eine GmbH tatsächlich, weil nur eine GmbH darf abführen. Eine gemeinnützige GmbH dürfte an die Stiftung gar nicht abführen, also an dieses Konstrukt, was auf die Ewigkeit angelegt Finanzinformationen für alle einfach machen soll.
Aber trotzdem, Sie haben ja auch Kosten. Also wie finanzieren Sie den ganzen Laden?
Finanziert wird das Ganze tatsächlich über Affiliate Links von unseren Empfehlungen. Also bei uns läuft das so, meine ganzen Experten, also wir sind inzwischen 40 Leute, sitzen dann da und gucken sich ein Marktsegment an und sagen, was ist eigentlich die gute Lösung für den Verbraucher? Oder was sind die guten Lösungen? Die erarbeiten wir dann, testen das im Zweifel, schauen, was andere Leute getestet haben, schreiben das auf und dann werfen wir sozusagen unser Ergebnis über die Mauer. Und dann gibt es bei uns Leute, die sich darum kümmern, ob man für dieses Ergebnis einen Affiliate-Link bekommt.
Aber es ist nicht andersrum. Es ist nicht so, dass man erst guckt, wer zahlt am meisten und dann...
Nein, es ist schon... das ist getrennt. Chinese Wall. Und vor allen Dingen ist es immer so, dass das zuerst das Ergebnis entsteht. Gut. Es entsteht immer zuerst das Ergebnis. Und man kann auch sehen an den Ergebnissen, die da entstehen und auch an den Ergebnissen, wo wir sozusagen sagen, die können wir nicht mehr empfehlen, weil zu teuer geworden oder die haben sich da irgendwas überlegt, was nicht mehr geht. Also prominente Beispiele, Flatex oder die NG, ne?
Flatex, die Depotgebühren da zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja, die haben auch uns
Sponsoring bei Borussia Mönchengladbach irgendwie verzichten. Das ist uns doch egal. Wir sagen dann, was ist das günstige Angebot? Und wenn ihr das macht, dann fliegt ihr halt raus aus der Empfehlung. So läuft das.
Okay. Ja. Okay, also so viel schon mal ein bisschen zu Ihrer Vita und dem, was Sie so tun. Jetzt wollen wir ja ein bisschen reingehen in das, wie manage ich mein Geld und erstmal muss ich ja irgendwie so ein bisschen auch überhaupt wissen, was rein und raus geht. Wie kriege ich denn am besten, gerade auch als junger Mensch, einen Überblick über meine Finanzen? Wie mache ich das?
Also ganz traditionell hätte ich gesagt Vokabelheft, aber natürlich machen die jungen Leute das mit einer App. Die haben auf dem Handy, schreiben das auf oder sie nehmen eine App, die an ihrem Bankkonto dranhängt und fangen erstmal an, ihre Einnahmen und Ausgaben zu sortieren. Wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus und machen sich eine Liste, das macht man einen Monat oder zwei, dann hat man erstmal einen ersten Überblick. Und dann sieht man wahrscheinlich auch schon, okay, eigentlich ein Hunderter oder zwei könnten ja über sein im Monat. Die könnte man dann gleich, wenn man möchte, auf ein Tagesgeldkonto oder gleich.
Da kommen
wir
ja noch dazu. Das
ist die eine Variante. Genau. Die andere Variante ist, dass ich als nächstes dann diese Posten einzeln durchgehe. Und wir haben das für Haushalte mal gemacht. Und die Posten, wo es am meisten im Portemonnaie klingelt, sind Energie, Kommunikation und erst dann kommen die ganzen anderen. Also klassisch Strom oder die Heizung, da zu gucken, da geht immer ein paar hundert Euro im Jahr. Beim Handy, vierköpfige Familie, viermal statt 30 Euro nur 10 Euro, macht 20 Euro pro Monat, also 80 Euro im Monat für die Familie ist ein Tausender im Jahr. Und das kann man sozusagen einzeln so durchdeklinieren.
Und das sind auch die Geldfresser? Ich dachte, bei der Geldfresser wäre der tägliche Kaffee, den man sich holt, der Cappuccino, der mich irgendwie 2,50 Euro kostet.
Wenn der Cappuccino täglich 2,50 Euro kostet, dann würden Sie den ja feststellen bei dem Überblick Ihrer App, weil dann haben Sie den Cappuccino nämlich mit der Karte bezahlt und dann taucht er da jedes Mal auf und wenn Sie das mit der App ordentlich machen, steht da am
Ende. Was sind denn die größten Geldfresser? Sie haben ein Buch drüber geschrieben, wie Sie mit wenig Aufwand viel Geld sparen und da muss ja irgendwie.
Die größten Geldfresser sind tatsächlich, wenn Sie alle Haushalte durchnehmen, wir haben Berliner Haushalte uns angeguckt. Ja. Tatsächlich 30 ist Energie, also Strom, Gas, ist Kommunikation und dann geht's los. Dann können Sie zum Beispiel gucken, was Ihr Girokonto möglicherweise kostet. Dann geht's los bei Ihrer Kfz-Versicherung, die nicht so im Fokus stand, weil wir das im Frühjahr gemacht haben, aber im Herbst sehen Sie das. Die teuerste Kfz-Versicherung ist immer dreimal so teuer wie die günstigste. Dann gucken Sie bei Ihren anderen Versicherungen, dann gucken Sie, ob Sie ein Depot haben, was vielleicht zu teuer ist, wenn Sie schon ein Depot haben. Dann gucken Sie, wie das mit Ihrer Altersvorsorge ist, ob Sie da alles richtig machen. Und all diese Dinge addieren sich. Und wir haben damals das so durchgerechnet an diesen Haushalten und hatten im Schnitt für einen Berliner Haushalt 2.000 Euro im Jahr. Und die sind ja netto dann. Die sind netto mehr zur Verfügung. Und früher hätten wir gesagt, um damit vielleicht auf die Kanaren zu fahren, ist im Augenblick nicht so angesagt, vielleicht dann doch lieber das rote Sofa oder das Geld einfach sparen. Oder
sparen. Ja, darauf kommen wir ja auch noch, wie man dann das Geld dann auch wirklich anlegt, damit es dann mehr und mehr wird und für einen arbeitet. Aber die Frage ist ja auch noch bei diesen ganzen Vertragswechseln, dann gibt es ja dann immer so Lockangebote irgendwie, erstmal auf 12 Monate ein tolles, super Angebot und hinterher ist dann der Preis der gleiche oder fast sogar höher. Also muss ich da jedes Jahr immer wieder Verträge wechseln, ist ja auch ein bisschen nervig dann. Ne?
Nee, muss man nicht. Also bei Energie zum Beispiel gehen wir ganz bewusst hin, wir nehmen die Daten und haben sozusagen ein No-Thrills-Wechsel des Stromanbieters oder Gasanbieters. Das heißt, wir sagen, ohne jede Bonusregelung, was ist der günstigste Anbieter? Und da gehst du dann hin und dann gehst du vielleicht von 1.000 auf 850 Euro oder 820 Euro. Dann gibt es welche mit Bonus, die kosten nur 700 oder 680. Das kann man dann einstellen an dem Rechner bei Finanztipp, da stellst du das um und dann kriegst du das Angebot mit 680. Da steht aber, das ist jedes Jahr wechseln. Das heißt, Achtung, du musst möglicherweise sozusagen aufpassen, dass du fürs nächste Jahr wieder wechselst. Weil es gibt in der Tat diese Angebote, dass man dann so ein 680er Angebot bekommt und da sind aber 350 oder 370 Euro Bonus drin. Solche Sachen gibt es dann und das bedeutet, wenn der Bonus wegfällt im zweiten Jahr, ist es teurer, als es vorher war. Und diese und eine der Nickeligkeiten im Verbraucherrecht in Deutschland ist, das Wegfallen des Bonus ist keine Preiserhöhung. Das heißt, aus der Sicht der Kunde muss es nicht mal mitgeteilt bekommen. Mhm. Der kriegt nur im nächsten Monat dann eine höhere Rechnung und hat dann womöglich für ein Jahr eine Vertragsbindung, die teuer ist.
Also man hat kein Kündigungsrecht dann draus, wie was nee, man sonst normalerweise, hat, wenn die Preise steigen.
Normalerweise Preiserhöhung bedeutet Sonderkündigungsrecht, ich kann gehen. Bonus wegfallen bedeutet Preiserhöhung de facto für mich gefühlt. Kein Sonderkündigungsrecht, ich kann nicht gehen.
Okay, also muss aufpassen. Das habe ich jetzt gehört. Jetzt gibt es ja auch viele Leute, die immer im Dispo stecken, so klassisch auf dem Girokonto. Da sind die Unterschiede ja wahnsinnig groß. Haben wir neulich mal geguckt, da gibt es ja immer noch, da denkt man ja, wir sind noch in den alten guten Zinszeiten. 13%, 14% ja. Dispo. Kann man da irgendwas machen?
Ja, man kann natürlich die Bank wechseln im Zweifel. Also, der Punkt ist... Also
man kriegt ja bei der neuen nicht immer sofort den neuen Dispo eingerannt.
Nein, der Punkt ist, also sind da zwei Punkte. Ja. Die erste Frage ist, warum bin ich überhaupt im Dispo? Ich sollte eigentlich gucken, dass ich nicht im Dispo bin. Das ist nämlich der teuerste Kredit, den ich haben kann. Das heißt, wenn ich es anders hinbekommen kann und gucken kann, ich schulde das um, mache einen Ratenkredit raus, der kostet mich 3,5%. Stotter den ordentlich ab und gehe nicht wieder parallel gleich in den Dispo. Ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Ja, dann ist das natürlich viel preiswerter, dann mache ich das so. Und so einen Ratenkredit, den kann man günstig bekommen, da kann man auch gucken. Und dann hat man das zweite Problem nicht. Es ist nämlich in der Tat so, wenn ich jetzt knietief im Dispo bin und der ist richtig teuer, dann würde man da sagen, okay, geh zu einer anderen Bank. Ne? Da kostet der Dispo statt 12% nur 6%. Nun ist es so, dass manche von den Banken dann sagen, also wenn du jetzt so mit 10.000 Euro Dispo hier ankommst, den kriegst du bei uns nicht. Du kriegst nur 5 oder 4 und dann hätte man ja ein Problem. Also ist die Strategie natürlich, ich gucke erstmal, dass ich das vernünftig strukturiert kriege, einen Ratenkredit daraus gemacht, nicht wieder in den Dispo gehe. Und dann wechsle ich die Bank, weil das ist trotzdem unverschämt, diese 12%, die muss ich mir ja nicht geben. Und Girokonto kann auch heute noch quasi umsonst sein, quasi kostenlos sein.
Quasi, schönes Wort.
Wir wollen heute mal mit Ihnen schwerpunktmäßig über Versicherungen sprechen, weil das ist ein Thema, das wir immer nur so am Rande streifen in manchen Q&A-Runden, die wir schon gemacht haben. Da haben wir dann unsere laienhafte Meinung dazu gesagt und wurden vielfach gescholten, weil wir ja doch überhaupt keine Ahnung hätten von Versicherungen. Und haben uns viele geschrieben oder Rezensionen bei Apple gab's und was auch immer. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt holen wir uns wirklich mal einen Experten, auch zu dem Thema, und einen Unabhängigen. Und der soll uns mal mit uns den Versicherungsmarkt und die verschiedenen Angebote dadurch deklinieren. Und deswegen wollen wir es mal ein bisschen der Reihe nach durchgehen einfach. Mhm. Was braucht man und worauf achtet man da bei der jeweiligen Versicherung? Und fangen wir mal an mit dem Klassiker Haftpflichtversicherung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die braucht eigentlich jeder. Ja. Aber worauf sollte ich denn da achten, wenn ich eine abschließe? Tut es einfach die billigste oder muss ich da auch auf gewisse Kriterien achten?
Also da würde ich dann immer sagen, ich würde ja zu meinem Experten gehen bei uns in der Redaktion. Dafür habe ich die ja. Ne? Und wir haben natürlich einen Ratgeber dazu und da steht dann drin, was eine gute Haftpflichtversicherung ausmacht. Und diese Fragen würde ich genauso immer mit dem durchdeklinieren. Und ich kann Ihnen jetzt sagen, was das ungefähr kostet, zwischen 60 und 100 Euro. Und worauf Sie achten müssen bei so einer Haftpflichtversicherung, dass die nämlich tatsächlich zahlt. Und am einfachsten ist es heute, es gibt Verträge, die arbeiten so, dass die sagen, wenn irgendein anderer Haftpflichtversicherer in dem Fall zahlen würde, zahlen wir auch. Das heißt, die haben sozusagen eine beste Vertragsklauseln.
Klausel. So wie Best Price, wir gehen immer mit.
Wir gehen mit, genau wie sozusagen im Technikmarkt, wo dann der Mensch, der Abteilungsleiter in der Abteilung das Recht hat, sozusagen den Online-Preis von irgendwie mitzugehen, geht diese Versicherung mit und sagt, wenn du einen anderen Versicherer hast, der das als Klausel hat, gehen wir mit. Das ist das, was man da an der Stelle machen würde. Das Wichtige ist, dass man es überhaupt hat. Ne, und eine Haftpflichtversicherung, 5 Euro im Monat geht schon, also zwischen 5 und 8 Euro im Monat kommt man immer hin. Und das ist echt wichtig. Und das ist sozusagen in Cappuccinos gerechnet maximal 3.
Okay, und das kann Monat. Aber viel Ärger ersparen.
Das spart unheimlich viel Ärger und es spart auch unheimlich viel Geld an der Stelle, weil der Ärger an der Stelle mit der Haftpflichtversicherung hat ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wenn ich denn irgendwas angestellt habe, einen Bock geschossen habe, dann zahlen die für mich. Der andere, mindestens genauso wichtige Aspekt ist, wenn ich für diesen Bock nicht zahlen müsste, sorgen sie dafür, dass ich auch nicht zahlen brauche. Plastisches Beispiel, sie verlieren ihren Schlüssel von der Firma. Na, wenn der Firmenschlüssel verloren geht, dann kann das ein echt teurer Spaß werden. Normalerweise zahlt dann die Haftpflichtversicherung, wenn sie einen guten Vertrag haben. Wenn sie nicht so einen guten Vertrag haben, dann zahlt die nicht mal. Aber ein guter Vertrag zahlt das. So, jetzt haben sie den guten Vertrag und dann sagt die Firma, naja, wir machen diese Klingelanlage und Schlüsselanlage, wir machen das alles neu und irgendwann wird das eine relativ große Summe und dann sagt der Versicherer, wir hätten doch gerne mal das Schlüsselbuch von Ihnen gesehen, wer in den vergangenen 20 Jahren eigentlich bei Ihnen den Schlüssel verloren hat und wie oft Sie dann die Schließanlage ersetzt haben. Ergebnis, die Firma verzichtet darauf, sozusagen größere Umbauten an der Schlüsselanlage vorzunehmen und alle Beteiligten sind glücklich. Und die Versicherung teilt dann mit das Gutachten, dass sie das Rechtsgutachten, das ich habe, anfertigen lassen, das sei auch kostenlos für die Firma.
Super. Dann okay, also das sind die zwei Aspekte, Wohlfühlen und keine finanzielle Ruin. Jetzt gibt es noch manche Sachen, Berufsunfähigkeit. Das wäre auch so ein Risiko, was man unbedingt versichern soll. Wie stehen Sie dazu und was muss man dann beachten, wenn man das denn macht?
Also bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist das, viele Leute versichern irgendwas für ihr Alter. Oder sie versichern ihr Auto. Das Wichtigste, was sie als Normalsterblicher haben, wenn sie nicht sehr reich geerbt haben, um zu überleben, ist ihre Profession, ist ihr Beruf. Wenn sie den nicht mehr ausüben können und sie gehören nicht zu den älteren Jahrgängen, also 1960 und älter, sondern zu den Jüngeren, ne, das sind dann schon die Jüngeren, dann müssen sie damit rechnen, dass wenn sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können, dass sie arm werden wie eine Kirchenmaus. Insbesondere, wenn sie gar nicht mehr richtig arbeiten können.
Also Hartz IV.
Ja. In die Richtung geht das dann, ganz schnell. So. Und um das zu verhindern, können Sie so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Die schließen Sie am besten so früh wie möglich ab, weil das Problem der Versicherer ist, jeder Versicherungsfall bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein Megaschaden. Also wenn jemand mit 35 seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und hat dann 2.000 Euro im Monat versichert, dann stellen Sie sich vor, das ist dann im Jahr 24.000 Euro und das geht bis 65, 30 mal 24.000 Euro. Da kommt eine ordentliche Summe zustande. Deswegen sind die Versicherer picky. Also die sind sehr...
versichere ich Sie nicht?
Genau, ich nehme Sie nicht oder was auch immer. So. Die wichtigste Frage dabei ist immer, wie gesund bin ich? Und wenn ich sozusagen jünger bin, bin ich tendenziell gesunder, habe noch keine chronischen Erkrankungen, habe auch keine langen Arztbesuche regelmäßig und dann bekomme ich einfach einen Vertrag. Also früh einen Vertrag machen und dann den abschließen und tatsächlich das Geld dafür ausgeben, dass man eine ordentliche Berufsunfähigkeitsversicherung hat, die dann bezahlt, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. So, jetzt gibt's, wir reden ja auch darüber, was man da vielleicht anders machen könnte. Eine der etwas nervigen Geschichten bei der privaten Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist, dass die erstens am Anfang viele Leute nicht nehmen und zweitens hinten raus sich auch noch versuchen, manchmal aus der Verantwortung zu stehlen und dann nicht zu zahlen. Das, was dazu führt, dass wir am Anfang brauchst du einen Makler. Berufsunfähigkeitsversicherung ist fast das einzige Produkt, wo wir sagen, du brauchst eigentlich einen Versicherungsmakler, der dir hilft, durch diesen Mechanismus durchzukommen, einen vernünftigen Vertrag zu bekommen. Und an sich ist es ganz oft so, dass wenn du berufsunfähig wirst, ist es sinnvoll, da mal einen Versicherungsrechtler, einen Anwalt drauf gucken zu lassen. Es hilft leider nicht, ist so. Was ganz merkwürdig ist oder was ich nicht verstehe, wenn jemand mit 35 seinen Job nicht mehr ausüben kann, dann möchte der eigentlich nicht bis 65 sozusagen auf dem Sofa sitzen und Däumchen drehen. Der möchte vielleicht schon was anderes machen. In den gesetzlichen Bereichen war das früher immer so, da haben die Reha gemacht, die haben versucht, die Leute wieder irgendwo hinzukriegen. Dass Berufsunfähigkeitsversicherer noch nicht auf den Gedanken gekommen sind, sie könnten damit punkten, dass sie sagen, wir haben 50% unserer Versicherten, die dann den Versicherungsfall hatten, wieder in diesen Job, in so eine Position gebracht, die sie selbst, wo sie sich wohlgefühlt haben, wo sie selbst wieder hin wollten. Das wäre mal, das wäre ja ein echter Burner. Und damit könnte diese Sparte, die auch ein echtes Imageproblem hat, einmal, weil man schwer reinkommt und zweitens, weil man hinterher schwer das Geld bekommt, könnte echt was für sich tun. tut sie noch nicht. Aber ist so, wenn der Tenhang... Ne?
Sie haben es angesprochen, also sie wollen sich hinterher oft drücken und das ist natürlich dann auch ein ganz, ganz großes Risiko.
Ja.
Ja? Und die Frage ist, wie kann man das vorher ausschließen? Vor allem, wenn man als junger Mensch ja irgendwie so eine Versicherung abschließt und sein Berufsbild wandelt sich ja eigentlich im Laufe der Zeit. Ich habe irgendwie bei der Zeitung mal angefangen und dann Radio gemacht und mache jetzt Fernsehen. Und wenn ich mir, keine Ahnung, mein Gesicht verbrenne, bin ich eigentlich nicht mal als Fernsehmoderator tauglich. Aber dann sagen die doch, naja, schreiben kannst du doch immer noch oder was weiß ich, du bist gelähmt, dann kannst du noch zu Hause im Rollstuhl arbeiten. Also ich meine, ist das nicht sehr, sehr schwierig, das wirklich so zu definieren, dass man dahinter wirklich was kriegt?
Die guten neuen Verträge würden sagen, sie sind in der Tat Moderator. Und ein Moderator, der nicht mehr vor die Kamera kann, hat ein Problem und ist berufsunfähig an der Stelle. So, Punkt.
Aber wenn ich zum Beispiel, wie Sie sagen, in jungen Jahren schon mal so eine Berufsunfähigkeit mache,
diese Verträge haben die Möglichkeit, erstens draufzusatteln, weil in jungen Jahren wissen sie auch noch nicht, was sie verdienen und ob sie früher mehr verdienen und ob sie für immer eine Familie mit absichern müssen und sowas. Und ein guter Vertrag hat die Möglichkeit, zu bestimmten Stationen oder bei bestimmten Gehaltssprüngen das draufzusatteln. Sie sollten so einen Vertrag nehmen. Und das Zweite ist tatsächlich, dass sich das Berufsbild, dass Sie dem ausgeübten Beruf, dass Sie das tatsächlich dann auch, dass Sie da nicht mehr hin zurück. Und das ist ja der Kern dabei. Weil in der Tat ist es ja heute nicht mehr so, dass Sie bei Siemens mit 22 anfangen und bei Siemens mit 67 rausgehen. Und mit 22 wussten Sie schon, dass Sie mit 27 da Ingenieur sind und dann sozusagen das machen. Das ist nicht mehr so.
Okay, also es ist schwieriges Terrain, aber man muss eine Versicherung haben, die dann mitatmet und die das
mitmacht und die deswegen Makler an der Stelle wirklich, also ist einer der wenigen Bereiche, wo wir sagen, ja, brauchst du.
Okay, kommen wir zum nächsten, ob man es auch braucht, Hausratsversicherung.
Okay. Ich war Student mal in meiner Vergangenheit und als Student habe ich meine Möbel secondhand gekauft und aus Obstkisten und Paletten Dinge gebaut, die dann als Möbel galten.
Hausrat, das ist hip. Das ist hip mittlerweile. Das
ja,
ist
ja.
Viel wert.
Wenn ich jetzt Banksy wäre, dann wären die Möbel auch was wert. Ja. Bin ich aber nicht. Bin ich Banksy. Also die kann man relativ leicht ersetzen. Braucht man keine Hausratversicherung. Wenn Sie jetzt älter werden und wenn Sie sozusagen das ein oder andere Jugendstil-Sofa und Schrank angeschafft haben und ein paar teure Sachen und wenn Sie dann vielleicht auch die nicht mehr so einfach ersetzen könnten ökonomisch, dann ist eine Hausratversicherung schon was Vernünftiges. Sollten Sie haben. Dann ist aber die Hausratversicherung ist zum Beispiel eine Preisunterschiede bis zum Abwinken. Das geht für die gleichen Versicherungsschutz dann von 100 bis 300 Euro oder von 200 bis 600. Und es geht, was die meisten Menschen nicht wissen, es geht tatsächlich von, also wenn du auf der anderen Straßenseite wohnst, kann sich der Versicherungsschutz um 30% erhöht haben oder vielleicht auch gesenkt. Von daher, das ist wieder so eine Datenbanklösung. Man braucht eine Datenbank, in die man reinguckt, was sind die unterschiedlichen Preise. Was sind die Preise dafür? Was ist eine gute Versicherung? Dann Mindeststandard definieren, das machen wir dann bei Finanztipp. Und mit dem Mindeststandard gehst du dann in die Datenbank rein und guckst für deine konkrete Adresse, was sind denn die Angebote, die das einhalten und die nicht so viel kosten.
Also Hausrat nicht unbedingt, nur wenn man wirklich einen teuren Hausrat hat.
Oder wenn du Haustausch machst, dann muss man es auch haben.
Ja, aber es gibt noch was anderes. Also wir haben jetzt ganz viel über diese Starkregenereignisse. Mhm. Ne? Also viele Leute denken ja, Starkregen, ich habe das Haus gar nicht, also gerade in Berlin 85% Mieter oder so, interessiert mich nicht. Elementarschaden ist auch, wenn mein Keller vorläuft. Und manche Menschen haben in ihrem Keller, wenn der denn vorläuft, tatsächlich Dinge drin, die sie wertschätzen oder die Versicherung wertschätzt. Dafür ist so eine Elementarschadenklausel, wenn man denn schon eine Hausratversicherung hat und wenn man sowas in dem Keller hat, sinnvoll. Und nur wenn ich im 13. Stock in der Leipziger Straße wohne und keinen Keller habe, dann fliegt mir maximal noch der Sonnenschirm oder so.
Dann die nächste, die auch viele für wichtig halten. Ich hatte auch mal eine Rechtsschutzversicherung und würden Sie sagen, die braucht man? Und dann gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche. Arbeitsschutz, Verkehrsschutz und viele, viele andere Bereiche.
Mietrecht.
Keine Ahnung, in welchen Bereichen würden Sie sagen, wenn man eine braucht, braucht man sie dann auf jeden Fall?
Also,
da wird schon wieder gestöhnt.
Ja, es ist nicht zwingend. ist nicht zwingend. Kann man machen, wenn Sie eher geneigt sind, eine Auseinandersetzung auch juristisch dann zu führen, dann ist das
ein sicher... Ein Streithansel, wie man in Bayern sagt.
Streithansel ist ja... Wenn Sie das formalisieren, also man kann das auch ja nicht formalisieren auf die eine andere Art und Weise machen. Also wenn Sie das machen, dann ist das sicherlich nicht verkehrt und dann müssen Sie überlegen, was Sie eigentlich an Schutz schon haben. Wenn Sie im ADAC schon sind, was haben Sie da wirklich also am Schutz? Wenn Sie im Mieterverein sind, was haben Sie da als Schutz? Wenn Sie in der Gewerkschaft sind, was haben Sie da als Schutz? Also so, Sie gucken sich an, was haben Sie schon als Schutz und suchen sich dann einen Vertrag, der den Schutz, den Sie brauchen, dann Ihnen bringt. Kostenpunkt 300 Euro im Jahr. Mhm. Und dann sollten Sie dann nicht sollten Sie es mit dem Streithansel nicht übertreiben. Weil die Rechtsschutzversicherung ist eine von denen, die dann sagt, also wenn der schon das dritte Mal dieses Jahr kommt, den brauchen wir nicht. Und ein Versicherungsunternehmen darf sie ja auch kündigen. Also nicht sozusagen, nicht, wenn sie jetzt anfangen, sich zu streiten, nicht bei dem Streit, aber dann zum Jahresende sagen, ehrlich, wir wollen sie nicht mehr. Und dann gibt es wieder einen netten Trick für Leute, die der Versicherung sehr zugetan sind und viele Versicherungen haben und womöglich viele Versicherungen bei einem Versicherer haben. Die haben dann bei der Rechtsschutzversicherung, auch wenn sie in Streithandel sind, die etwas besseren Karten. Das ist so der eine Kniff, den man den Leuten ruhig sagen kann. Die wollen nicht, dass, also wenn sie einen bei der Rechtsschutzversicherung rausschmeißen, man kündigt anschließend die Gebäudeversicherung, die Kfz-Versicherung, die Hausratversicherung und bei denen.
Dann hat man mehr Verhandlungsspiel.
Das wollen die nicht. So, gut. Also was macht der Außendienster, der gute Außendienster einer solchen Versicherung? Der geht dann hin und sagt, ach, weißt du, also das ist ein bisschen viel mit der Streiterei. Wir müssen jetzt mal deine Selbstbeteiligung von 300 Euro auf 1.000 Euro raufsetzen. Dann kriegen wir das geschaukelt. Mhm. Versuchen wir ein bisschen auf der Bremse zu stehen, aber ab jetzt, dann kriegen wir das hin. Okay. Da ist mehr Verhandlungsspielraum, wird dann auch oft so gemacht. Wie überhaupt gilt, man sollte sich eigentlich nicht kündigen lassen von der Versicherung. Also wenn die dann signalisieren, ey, wir wollen dich nicht mehr, dann ist es immer besser,
wenn man selbst kündigt. Gibt es eine schwarze Liste, auf der man dann erscheint? Oder haben die anderen Versicherungen wissen dann, das ist der...
Man braucht gar keine schwarze Liste, weil die meisten Versicherer schreiben heute rein, wenn du dich da bewirbst, sind sie bei ihrem letzten Versicherer, wo kommen sie eigentlich her? Und sind sie gekündigt worden oder haben sie gekündigt?
Okay. Und wenn man eine falsche Antwort gibt,
sind ja immer... Mist, ne? Sollte man nicht tun.
Also vor allem von bei der Krankenversicherung. Ne?
Ja, also Krankenversicherung ist nochmal was ganz anderes, aber das ist eine ganz schwierige. Aber sollte man eigentlich nicht tun.
Okay.
Also der Tipp ist, und das gilt insbesondere für so Versicherungen, die man jedes Jahr wechseln könnte, also Rechtsschutz könnte man ja wechseln, Kfz-Versicherung könnte man wechseln, man könnte auch Hausrat wechseln oder Gebäudeversicherung, wenn die Bank das denn mitmacht und sagt, das ist egal, wie du das machst oder so, wenn man versichert hat.
Jetzt hatten wir schon kurz angesprochen, private Krankenversicherung. Wahrscheinlich können wir dann eine ganze Stunde vielleicht mal ganz kurz. Lohnt das noch, private Krankenversicherung? Oder wenn Sie sagen, nee, das ist auch für junge Leute. Also es ist ein solches Risiko damit verbunden. Wir sehen ja, wie die Preissteigerungen sind. Wir sehen jetzt, dass es wahrscheinlich immer teurer ist, das Gesundheitswesen wird.
Und was heißt, lohnt das noch? Die private Krankenversicherung, wenn es eine gute ist, verspricht mehr Leistung und verspricht den Ärzten und Krankenhäusern, dass sie diese Mehrleistung besser bezahlt. So, jetzt erklären Sie mir, Sie sind doch ökonomisch vorgebildet, wie man Mehrleistung, die besser bezahlt wird, für den Kunden billiger macht.
Wenn ich einfach ein besseres Risikokollektiv habe in der privaten Krankenversicherung, die Leute ernähren sich besser, die Schadensfälle sind nicht so hoch, so wie
das die Versicherung. Das ist, also Sie haben einen strategischen Nachteil, also Sie verstehen, Sie haben einen strategischen Nachteil, von dem Sie loslaufen. Ne? Sie bezahlen mehr Leistung, besser. So, gut. Das heißt, Sie versuchen dann, dieses Kollektiv, das ist in der Tat das, was Versicherer ja versuchen, das Kollektiv sozusagen ein bisschen danach zu schneidern, dass dieses Kollektiv irgendwie weniger Kosten macht. Mhm. Das gelingt manchmal und manchmal gelingt es nicht. Insbesondere ist es so, dass wenn man sich mit der privaten Krankenversicherung beschäftigt, dass doch tatsächlich wenige der Kunden sind, die viel von den Kosten machen. Und man weiß nicht unbedingt vorher, wer diese wenigen sind, die viel Kosten machen. Also von daher, also ich sage immer, aus rein wirtschaftlichen Gründen würde ich mich nicht privat versichern, nie nicht. Außer Beamte, die haben nach wie vor das Privileg, dass ja der Staat dann über die Beihilfe wesentliche Teile der Gesundheitskosten trägt und dass es dadurch für sie preiswerter wird. Das war früher so, dass von den Nichtversicherten in der Republik war ein signifikanter Anteil waren Beamte.
Die dachten, die 30% kann ich selbst.
Die kann ich selber. Ja. So, genau. Und dann, das ist das Wichtige. Und dann das zweite Problem und die zweite Herausforderung ist, die man immer wissen muss. Tatsächlich ist es für jüngere Leute oft preiswerter, in der privaten Krankenversicherung zu sein. Monatlich so. Im Alter ist das aber deutlich teurer, weil im Alter die gesetzliche Versicherung halt sagt, okay, wir orientieren das, was du bezahlst, an deinem Einkommen. Wenn du Rente hast, hast du weniger Einkommen, musst du auch weniger bezahlen. In der privaten Krankenversicherung sind dann diese Beiträge von 600, 700, 800, 900 Euro da und die müssen
im Monat
von meinem Alterseinkommen bezahlt werden. Und insbesondere kleine Selbstständige haben sich da oft verschätzt und stehen dann hinterher da. Die haben ein eigenes Haus, super. Die haben eine private Krankenversicherung, 900 Euro, und die haben eine Rente von 1500 Euro. Und dann geht die Dachrinne kaputt. Wir wollen auch gar nicht davon reden, wie man für 600 Euro so lebt.
Und das Problem der privaten Krankenversicherung, man kommt ja eigentlich nicht mehr raus. Man ist ja so fast wie verheiratet mit der. Also ist ja ganz, ganz schwierig.
Ab 55 ist man so verheiratet, dass man
also nicht mehr rauskommt. Nicht nur zurück in die gesetzliche, sondern innerhalb, also wenn ein Versicherer dann sehr, sehr stark die Tarife anhebt, ist es ja schwierig, zu einem günstigeren Versicherer dann zu wechseln.
Es ist nach wie vor schwierig, zu dem günstigeren Versicherer. Es ist ein bisschen einfacher geworden, aber es ist nach wie vor viel zu schwierig und das geht eigentlich so nicht. Weil das ist der Vertrag, also diese Krankenversicherung, so wie die bisher strukturiert ist, dadurch, dass man da im jüngeren Jahren macht man ja auch nicht viel Kosten, wird Geld gesammelt, damit das im Alter nicht.
Diese Altersrückstellung, aber die kriegt man nicht richtig mit, oder?
Ja, damit das nicht total aus dem Ruder läuft. So. Und das ist also als lebenslanger Vertrag angelegt. Und wenn dann dieses Unternehmen zwischendurch Fehler macht, und ich mache das jetzt mal an einem Beispiel, ein normales Versicherungsunternehmen, wenn sie da 50 Jahre versichert sind, hat 10 Vorstandsvorsitzende und gefühlt 25 Vertriebsvorstände, die Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen können daneben gehen. Und diesem Kollektiv an Entscheidungsträgern vertrauen sie sich an mit der teuersten Versicherung, die sie jeden Monat zahlen. Sie wollen das nicht. Und es liegt wirklich, also deswegen, ich habe ja gesagt, die bezahlen die Leistung ordentlich, die bezahlen die Leistung bei den Leistungsträgern gut. Daran liegt es nicht. Da sind konstruktionsbedingt ein paar Probleme, sodass ich sagen würde, nur Beamte und jemand, der wirklich viel Einkommen hat und der auch jetzt schon weiß, dass er viel Einkommen hat, den das alles nicht so richtig juckt. Okay.
Kommen wir mal zu einer der beliebtesten Versicherungen in Deutschland, der Lebensversicherung. Ich glaube, es gibt mehr Verträge in Deutschland als
Einwohner.
Als Einwohner. Mhm. Da sagt schon mal sehr, sehr, sehr viel. Immerhin. Ja. Ein paar sterben weg jetzt. Gibt es ja zwei Aspekte, die Risikolebensversicherung und die Kapitallebensversicherung. Beides wird ja oft auch miteinander vermischt. Wie stehen Sie grundsätzlich zur Lebensversicherung? Braucht man die, wenn ja, welche?
Ich stehe nicht grundsätzlich dazu, sondern ich stehe erstmal dafür, Risikolebensversicherung, sobald Sie jemand haben, den Sie absichern möchten, egal ob das jetzt Ihr Partner ist, ob das Kinder sind oder auch ein Geschäftspartner, mit dem Sie zusammen irgendwas hochziehen, ist die Risikolebensversicherung eine gute Idee. Wenn sie nicht erfunden wäre, müsste man sie erfinden. Richtig vernünftig, sollte man tun. Also, und die ist auch nicht so arg teuer, muss man aber tun. Und man sollte die Summe nicht so klein ansetzen. Das heißt, 3 Jahreseinkommen als Versicherungssumme wären schon mal gut. Und wenn Sie ein Häuschen bauen auf Kredit, dann fragt auch Ihre Bank danach, ob Sie sowas haben. Die andere ist diese Kopplung von Versicherung und Geldanlage. Klassische Lebensversicherung oder klassische Rentenversicherung. Das funktioniert nicht gut in Deutschland. Und das liegt vor allen Dingen daran, Versicherer sind gar nicht so schlecht im Geld anlegen. Das Problem ist, dass von dem Geld, wie sie es angelegt haben, bei den Kunden zu wenig ankommt, weil die Kostenstruktur dieser Versicherungen zu teuer ist. Und das ist systematisch seit Jahren so. Man kann das jetzt im Augenblick sehen. Also es gibt ja diese Diskussion, ob der Mindestrechnungszins von 0,9 auf 0,5% gesenkt werden
muss. Also der Garantiezins.
Der Garantiezins sagt, sozusagen, ne? Ja. Mhm. Wenn dieser Garantiezins bei 0,5% ist, dann sagen Versicherer, dann können wir keinen Riester-Vertrag mehr anbieten, keine Riester-Versicherung. Und warum nicht? Ganz einfach. Weil mit 0,5% Garantie bei den Kosten, die wir haben, hast du auch nach 30 Jahren noch keine schwarzen Zahlen. Das heißt, du hast 30 Jahre in den Vertrag eingezahlt, in 25 Jahren.
Bei Riester muss es aber so sein.
Aber bei Riester müssen sie vom Gesetzgeber her am Ende mehr ausschütten, als vorher reingekommen ist. So, das funktioniert also nicht. Das heißt, das Kostenproblem ist das zentrale Problem, was die Versicherer haben. Und daran werden sie auch in der nächsten Zukunft, wenn sie überhaupt auf diesem Markt bleiben wollen, weiter schrauben müssen, sonst wird das nichts mehr werden.
Und das Niedrigzinsumfeld, denn die müssen ja hauptsächlich auch in Anleihen und dergleichen investieren. Und da haben wir ja teilweise Negativzinsen.
Sie müssen schon, aber sie haben es auch ein bisschen übertrieben. Also die Versicherer haben damals in der Dotcom-Blase, das ist tatsächlich eine der großen Folgen der Dotcom-Blase, sich ordentlich verspekuliert, relativ viel Geld in Aktien drin gehabt. Gerade ein großer Versicherer mit einem großen A vorne aus Süddeutschland.
Ich glaube 30% Aktienquote, war die nicht volle Aktienquote?
Haben ganz, ganz viel Aktien gehabt und haben da total ins Kontor gehauen. So. Und das hat jetzt dazu geführt, dass in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren, die Versicherer sozusagen, was das angeht, sehr, 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 sehr zurückhaltend gewesen sind. Auch zurückhaltender, als sie jetzt notwendig gemusst hätten. So. Und das ist natürlich, wenn man jetzt nur Anleihen hat. Anleihen sind im Augenblick, Anleihen sind in den vergangenen 20 Jahren das, was man nicht hätte haben wollen. Weil sie haben keine Rendite eingebracht, dann kann ich besser das Geld auf ein Festgeldkonto tragen. Da habe ich wenigstens eine garantierte Rendite. Am Aktienmarkt haben sie eben auch nicht teilgenommen.
Jetzt hatten wir einmal den Vergleich Rentenversicherung versus ETF-Sparplan. Und dann, da gab es auch relativ viel Kritik, dass wir den ETF-Sparplan glorifiziert hätten und die Rentenversicherung so schlecht gemacht hätten, weil die Rentenversicherung hätte ja steuerliche Vorteile. Und die Rentenversicherung hätte noch den nächsten Vorteil, dass man dann die Langlebigkeit am Ende mit abgedeckt hätte. Vielleicht fangen wir erstmal an. Langlebigkeit lassen wir mal raus, weil das kann man ja auch mit dem ETF-Sparplan machen. Wenn man in die Rente geht, kann man sie ja auch wandeln.
Nee, kann man nicht. Also eigentlich finde ich Langlebigkeit das bessere Argument. Okay, also das Steuerargument ist eine sehr deutsche Überlegung, ehrlich gesagt. Weil Geldanlage soll ja an und für sich funktionieren. Das heißt, sie soll an und für sich eine Rendite abwerfen und die soll bitte höher sein als die des Konkurrenzproduktes. Jetzt zu argumentieren, dass ich ein Produkt nehme, sozusagen als Anlageprodukt, bloß weil Stand heute die steuerliche Regelung das präferiert gegenüber einem anderen Produkt, das würde ich, glaube ich, für so langfristige Geschichten wie eine Rentenversicherung und eine Lebensversicherung oder das Alterssparen nicht machen. Weil diese gesetzlichen Regelungen, die haben auch die Tendenz, die können sich auch mal ändern. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn über 40 Jahre, dann haben wir 10 demokratisch gewählte Regierungen, nicht auf den Gedanken kämen, da was zu ändern. So, das heißt also, ich gucke erstmal, bringt das Produkt denn, kann das eine Rendite bringen? Wie ist das mit den Kosten? Kosten ist übrigens besonders wichtig, weil die stehen fest und die habe ich irgendwie, die muss ich erstmal erwirtschaften. So. Die zweite Frage ist die mit der Langlebigkeit. Und da ist es tatsächlich eine Frage des Vertrages. Also das eine ist, Langlebigkeit bedeutet, wenn ich ein Juppie-Hestas-Gen habe, bin ich mit einer Rentenversicherung gut aufgehoben, die jeden Monat zahlt, bis ich 107 bin. Wenn ich mit 64 zwei Bypässe habe und Kettenraucher bin, dann würde ich lieber ein Produkt haben, was ich dann ausgezahlt bekommen kann und dann mache ich nochmal eine Weltreise damit und sterbe am Strand von Honolulu oder so. Das ist der Kern dieser Geschichte. Und wenn man jetzt sagt, kann man auch mit ETFs machen? Ja, kann man auch mit ETFs machen. Sozusagen, will man dann mit 65 aufhören und dann in eine Versicherungslösung einzahlen? Oder wie will man das machen? Da stellt sich dann nämlich die gleiche Frage.
Man kann doch einen Einmalvertrag machen. Ich lasse das Geld, nehme das Geld aus dem ETF-Sparplan, genau, und sage dann einmal rein. Und dann lasse ich lebenslang mir verzinsen und ich stelle fest, dann muss ich auch alt werden. Aber dann habe ich zumindest einen besten Überblick, wie gesund bin ich.
Ja, das könnte ich ja auch machen. Ich könnte einen Einmalvertrag machen. Also die Langlebigkeitsoption wäre tatsächlich auch die mit 65. Wenn ich das früher mache, ist die einzige, der Vorteil davon ist möglicherweise, wenn ich tatsächlich bindend eine bessere Rentenquote kriege. Das heißt also, wenn ich für 10.000 Euro, die in dem Vertrag drin sind, heute fix eine bestimmte Rente bekomme.
Gut, dann.
Sozusagen die Frage mit der Langlebigkeit geht weiter. Und wie das so in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren ist das so gewesen, dass die Versicherer immer gesagt haben, die Leute werden immer älter, ganz schrecklich. Und
dann wird es immer schlechter.
Und man bekommt immer weniger Rente monatlich. So. Das heißt, da kann es tatsächlich sein, dass so ein Vertrag verglichen mit so einem ETF am Ende günstiger gewesen ist. Und dann gibt es das zweite Problem, was man natürlich hat. ETF angucken. Also wir sagen bei Finanztipp ja immer über 15 Jahre marktbreiter ETF, weltweit anlegend. Noch nicht schiefgegangen. Heißt, ist immer über Null gewesen. Im Schnitt 7%, aber man kann auch mal kurz über Null sein. Bei kurz über Null kann es natürlich sein, dass wenn Sie gerade kurz über Null auskommen mit 66, dass die Lebensversicherung, die Ihnen 3% eingebracht hätte, doppelt so viel Rendite gebracht hätte wie kurz über Null mit Ihrem ETF. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie mit dem ETF besser gefahren wären, ist höher. Aber wenn Sie sozusagen kurz über Null gar nicht verkraften können und vor allen Dingen, wenn Sie, es gibt ja Leute, die sollen auch nicht in die Lebensversicherung einzahlen, aber die sozusagen sehr nervös werden, wenn dann zwischendurch das rauf und runter geht. Wenn Sie so einer sind, dann müssen Sie halt überlegen, was Ihnen diese Beruhigung oder diese Nicht-Nervosität wert ist. Unter Geldanlage-Gesichtspunkten eher ETF. So, und jetzt kommt noch ein Punkt dazu, der macht es ein bisschen schwieriger an der Stelle. Die klassischen Altersvorsorgeprodukte, die staatlich gefördert werden, also Riester und die betriebliche Altersvorsorge, sind tendenziell heute noch als Versicherung strukturiert. Bei der betrieblichen Altersvorsorge haben Sie gar keinen Zugriff darauf. Den Zugriff hat Ihr Chef, der bestimmt nämlich, was er für betriebliche Altersvorsorge anbietet. Wenn der was anbietet und der Chef 30% drauflegt von der Firma auf Ihren Vertrag, das müssen Sie erstmal mit Ihrem ETF erwirtschaften und dann haben Sie auch noch das Risiko, dass eine betriebliche Altersvorsorge, wenn Sie zwischendurch pleite gehen, da kommt keiner dran bis 65, ist ja geschützt dann Altersvorsorge. Ihr ETF, der wird sozusagen im Zweifel dann auch herangezogen, wenn Sie pleite gehen oder wenn Sie jetzt in Corona-Zeiten ein Problem haben, ist der nicht Schutzvermögen im Zweifel. So, das Gleiche gilt bei Riester, staatliche Förderung. Wenn Sie zwei Erwachsene, zwei Kinder, ne? So, gibt 175 und 175 und 300 und 300, 950 Euro Förderung jedes Jahr für die nächsten 20 Jahre. Solange sind Sie, bis die Kinder aus dem Haus sind, also kein Kindergeld mehr bekommen. Das sind ungefähr 20.000 Euro Förderung plus die Zinseszinseffekte, die müssen Sie auch mit einem ETF erstmal erwirtschaften. Weshalb ich sagen würde, also es gibt so eine Reihe von Möglichkeiten, wo das sein kann, dass ein Versicherungsprodukt mit der entsprechenden staatlichen Förderung oder der steuerlichen Förderung plus dem Chef, der was dazu tut bei der Betriebsrente, hilfreich ist und vielleicht sogar sozusagen eher die erste Option ist oder das Erste, was ich mache. Rein von der Geldanlageseite würde ich wahrscheinlich einfach ETF sagen.
Dann sind wir schon bei den ETFs und verlassen so ein bisschen diesen Versicherungsbereich, den wir jetzt ausführlich besprochen haben und kommen mal ein bisschen mehr eben noch in die Richtung Kapitalaufbau, Vermögensaufbau. Wir beide propagieren ja eben auch immer weltweit anlegenden ETF. Wir haben jetzt immer so als, weil wir es auch einfach halten wollen, MSCI ACWI gesagt, All Country World. Mhm. Ja, viele schreiben, warum nimmt er denn nicht den FTSE All World, der ähnlich konstruiert ist? Was haben Sie da so an Lieblingsprodukten und worauf würden Sie raten, bei ETF-Sparplan gerade Wert zu legen?
Also ich bei dem ETF-Sparplan, das Wichtigste ist, dass er marktbreit ist, dass er möglichst breit ist. Und das spricht für den MSCI ACWI. Sie können auch einen MSCI World nehmen. Also da sagen die Leute immer, es ist zu viel Amerika drin. Als das Ding gestartet ist, war da ganz viel Japan drin. Das ist ja das Schöne an diesen weltweiten Indizes, dass die natürlich spiegeln, was sich in der Weltwirtschaft tut. Und wenn sozusagen nicht mehr die amerikanischen Konzerne die allergrößten sind, dann würde sich das da spiegeln. Abseits davon, dass amerikanische Konzerne ja nicht in Amerika die ganzen Umsätze machen. Also VW steht da als deutscher Konzern drin, ne, in so einem MSCI World. So. VW baut in China mehr Autos als alle deutschen Hersteller in Deutschland zusammen. Ist VW wirklich ein deutscher Konzern, wenn ich das sozusagen als internationale Geldanlage begreife? So, Vorsicht. Also von daher würde ich sagen, weltweit anlegen und dann gucken, dass das günstig ist mit den Kosten. Weil das ist, also die Kosten haben Sie, die haben Sie über 30 Jahre, die haben Sie jedes Jahr. Versuchen Sie, die Kosten niedrig zu halten und die Depotkosten auch. Dann stöhnen die Banker zwar wieder, auch diejenigen, die wir dann hin und wieder empfehlen, also als mit ihrem Depot, weil die sagen, okay, wenn es nach euch geht, dann zahlt da jemand 50 oder 100.000 Euro ein, bezahlt 100 Euro Gebühr am Anfang, hat ein kostenloses Depot und holt nach 15 Jahren das Geld da wieder runter und bewegt sich nicht. Davon können wir unsere Leute nicht bezahlen. Das ist aber nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass unsere Leserinnen und Leser, die 770.000 vom Newsletter, die Millionen Leute sonst, dass die eine vernünftige Geldanlage bekommen. Und wenn ihr ein preiswertes Depot anbietet und eine günstige Möglichkeit, diesen Fonds zu kaufen, dann macht das doch.
Jetzt gibt es ja diese neuen Neo-Broker, die alles gratis anbieten, beziehungsweise ein Flatrate einer. Ist davon was zu halten oder muss man da fürchten, dass die vielleicht nur 5 Jahre durchhalten? Wobei, das ist ja Sondervermögen, das gehört mir. Also es ist kein Problem, dass wenn der pleite geht, der Broker, dass ich das dann nicht habe. Aber möglicherweise habe ich dann trotzdem irgendeinen Trouble.
Naja, das ist die Frage, ob ich dann Wiggle habe. Das kann sein. Also sozusagen Wiggle können Sie auch bei einem großen etablierten Anbieter haben, der dann die Grätsche macht. Aber natürlich ist es so, wenn Sie eine kleine Firma nehmen, die ein Angebot macht, was vermeintlich oder real im Augenblick gar nicht zu schlagen ist, ist es gut möglich, dass Sie dann hinterher Probleme haben. Sie haben nicht das Problem des Geldes, das ist ja Sondervermögen, da passiert Ihnen nichts. Und das müssen Sie für sich dann einfach entscheiden, ob Sie das machen wollen. Und wenn Sie so gestrickt sind, dass sie solche neuen Sachen gerne ausprobieren wollen und wenn sie sozusagen möglicherweise ihre Bankgeschäfte auch schon komplett mit dem Handy machen, probieren sie das doch ruhig aus. Da hätte ich jetzt kein Problem. Aber sie müssen wissen, dass es kann sein, dass sie hinterher ein bisschen mehr Arbeit damit haben. Wissen wir aber alle nicht.
Das sind auf jeden Fall Sachen, genau, die auf jeden Fall Arbeit machen, wenn man sozusagen bei einem Direktbroker selbst Entscheider ist und sich selbst um seine Geldanlagen kümmert.
Aber darf ich nochmal sagen, den brauche ich ja gar nicht. Also sozusagen, wenn ich diese, sozusagen entlang der ETF-Logik von eben, beschäftige ich mich einmal damit, wo ich einen vernünftigen ETF weltweit für die nächsten 15 Jahre herbekomme, MSCI World, ACWI, und dann war es das. Dann muss ich mich eigentlich Stand heute nicht mehr beschäftigen. Ich
also kann natürlich. Glauben Sie nicht, dass man irgendwie in spezielleren Fällen vielleicht doch einen Bankberater braucht, der einen sein, wenn man ein bisschen mehr Vermögen hat oder ein bisschen mehr Einkünfte, dann doch da mal ein bisschen ordnend zur Seite steht? Oder würden Sie sagen, kann man wirklich komplett alles selber machen?
Das kann man, was ich gerade gesagt habe, kann man komplett selber machen. Wenn Sie jetzt anfangen, andere Aspekte da einzubeziehen und sagen, Sie wollen, Sie haben irgendeine Überzeugung dazu, dass es Europa in 10 Jahren total beschissen oder total gut geht, oder Sie wollen gerne auf eine bestimmte Art und Weise Ihre Geldanlage strukturieren, dann kann das sein, dass es hilft, sozusagen das mit jemandem zusammenzumachen, der Ihnen als Sparringspartner dient. Dann haben Sie in Deutschland leider das Problem, in den meisten Fällen ist es noch so, dass der Sparringspartner nicht direkt von Ihnen bezahlt wird, sondern über irgendwelche Umwege. Und dass Sie nie so genau wissen, ob Ihr Sparringspartner eigentlich die Empfehlung gibt, weil das die beste Empfehlung ist oder weil die konkrete Empfehlung mehr Provisionen bietet. Und Sie wissen noch nicht mal, ob der kann nämlich total nett und der kann total kompetent sein. Das Blöde ist bloß die Führungsinstrumente in der jeweiligen Bank oder bei dem Broker oder wo auch immer, machen eine andere Vorgabe. Ich mache das an einem Beispiel, das historisch ist und ganz einfach. Hier in Berlin, am Pariser Platz, hat die Dresdner Bank, als es sie noch gab, eine Zentrale eingerichtet. Diese Bank am Pariser Platz hatte die Aufgabe, die High-End-Kunden der Dresdner Bank sozusagen im Raum Berlin und Berlin-Brandenburg einzusammeln und die zu betreuen dort selbst und deren Vermögen zu betreuen. Nach 2 Jahren hat man dieses Projekt eingestellt, das hat nämlich nicht funktioniert und die Antwort, warum, war ganz einfach. Der Filialleiter, der seinen besten Kunden an diese merkwürdige Zentrale am Pariser Platz abgibt, musste auch bei der Dresdner Bank erst noch gefunden werden, weil der Filialleiter hat ja sozusagen mit seinem Einkommen daran gehangen, dass dieser beste Kunde bei ihm in der Filiale bleibt und eben nicht an den Pariser Platz geht. Das heißt, sie haben dann Lenkungsmechanismen, die was ganz anderes bewirken. So, dann gibt es die andere Möglichkeit, Sie können einen Honorarberater nehmen. Also eine Honorarberatung, Sie suchen sich jemanden, den Sie tatsächlich bezahlen für diese Beratung. Und das kann eigentlich total gut funktionieren. Das ist ja auch das, was Sie gerne wollen. Da haben Sie auch einen Blick drauf, eine Kontrolle. Sie haben immer das Problem, wie mit jedem Handwerker, dass der gerne vielleicht noch eine Schraube zusätzlich andreht und noch eine Beratungsstunde mehr macht, vielleicht. Aber das können Sie ja steuern. Wenn Sie sagen, Sie wollen diese Mehrberatung nicht, dann wollen Sie diese Mehrberatung.
Aber wie finde ich den? Eine Bank ist ja relativ einfach. Da gehe ich in eine Bankfiliale, sage guten Tag, ich habe Geld, fertig.
Das ist so einfach.
Gut, ich habe es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, aber eine Honorarberatung, das kann ich im Internet einfach geben, Honorarberatung. Aber wie finde ich einen gut? Gibt es da irgendwelche Kriterien, wo man auf einen Blick sieht, also der ist gut oder die ist gut?
Auf einen Blick sieht man das nicht. Das Problem im Augenblick ist, dass die Honorarberater, die das da gibt, oder die Banken, die eine Honorarberatungsmodelle pflegen, das in der Tendenz erst bei Leuten tun, die da 200.000 Euro oder mehr anlegen. Das heißt also, Sie haben eben am Anfang von dem jüngeren Publikum geredet, das sich auch zuhört. Ist ein bisschen schwierig. Ihr könnt mal gucken, ob ihr da sozusagen da jemand findet. Also das ist da.
Euro monatlich ETF-Sparplan.
Genau.
Ja, auch mal ja auch nicht. Da braucht man jetzt gar nicht so viel beraten.
So, aber also das ist tatsächlich noch ein Problem. Und, aber da werden die Banken, also aus meiner Perspektive müssen die dahin. Vor 10 Jahren war Finanzkrise. Ich habe da in der Zeit, also die mit den Banken, als, ne, die da verantwortlich waren. Ich bin dann relativ viel unterwegs gewesen, auch an Berufsschulen. Und habe mit den jungen Leuten, also Abiturienten, die Bankkaufmann lernten, dann da geredet. Und ich habe denen immer gesagt, Leute, wenn ihr auf Dauer Produkte von der Stange verkauft, auf Provisionsbasis, dann gibt es keinen Grund in der Welt, warum eure Bank euch anschließend ein Gehalt zahlen soll, das höher ist als das der Kickverkäuferin, die auch die Sachen von der Stange verkauft.
und so, das würde ich gerne hören. Hey. Du bist abgebrochen, wenn er den
Nein, das war eine total spannende Diskussion. War eine total spannende Diskussion, weil wenn du natürlich Beratung machst, sieht das Ganze anders aus. Dann ist diese Beratung, die ist ja Geld wert. Und diese Beratung ist ja sozusagen, die ist in der Preisklasse von Rechtsanwalt, Steuerberater, so diese Art von Beratungsberuf. Da kann man auch solche Einkommen aufrufen.
Und
da muss ich dann auch mal einkalkulieren, dass da ein Stundensatz dahinter ist. So. Und das andere ist aber, damals war das so, und das war für mich sehr erhellend, da ging es dann um die Frage, wie das eigentlich mit den Beratungsprotokollen ist. Und dann sagte der eine junge Mann, der bei einer doch prominenten Bank in Deutschland arbeitete, sein Filialleiter hätte ihm gesagt, naja, wenn ein Kunde kommt und du redest mit dem, du musst kein Beratungsprotokoll anlegen. Das brauchst du erst, wenn wir mit dem ein Geschäft machen, weil dann kann der Wirtschaftsprüfer nachvollziehen, dass der Kunde hier war. Mit anderen Worten, der Filialleiter fordert den Azubi zum Rechtsbruch auf, damit das Geschäft so läuft, wie es läuft. Und Kindermund tut Wahrheit kund. Ich habe keinen Anlass, an der Erzählung des jungen Mannes zu zweifeln. Und das ist aber ein Problem. Und dann sind wir wieder bei den Lenkungsmechanismen innerhalb so einer Bank. Also eigentlich muss doch eine Bank im besten Sinne ihre Kunden beraten. Dafür ist sie da. Es ist nicht so, dass die Kunden für die Bank da sind, sondern die Bank ist für die Kunden da. Wenn das nicht funktioniert, dann macht sich die Bank strukturell überflüssig. Oder um mal mit Robert zu reden, in einer der frühen Diskussionen, die wir hatten, bevor wir da angefangen haben, hat er mal gesagt, the world needs banking. It doesn't necessarily need banks.
Das hat auch Bill Gates mal gesagt. Also berühmte Menschen.
Berühmte Menschen machen das
anders, genau.
Ja, wechseln wir nochmal den Bereich ein bisschen, auch der Asset-Klassen, der Anlageklassen. Wie halten Sie es denn mit dem Betongold, mit Immobilien? Zum Beispiel jetzt gerade auch mal die Immobilie für den Eigenbedarf, das kleine Häuschen, die kleine Wohnung, der man vielleicht auch später seinen
die Ferienimmobilie.
Ruhestand.
Ich glaube, er hat eine Ferienimmobilie. Er hat eine Ferienimmobilie.
Aber das ist nochmal spezieller. Ich würde mal erstmal mit der eigenen Arme, als ersten Schritt mal eigene Wohnung, ja, und dann kann man über die Ferienimmobilie nachdenken. Würden Sie sagen, mieten oder kaufen ist die bessere Idee?
Weiß ich nicht, ob mieten oder kaufen die bessere Idee ist. Wir machen mieten oder kaufen tatsächlich als Ratgeber, wird irre oft hunderttausende Male abgerufen.
Ja, weil die Leute
einfach sich darüber klar werden müssen, wie ist denn das? Also wenn ich jetzt was kaufe und muss in 2 Jahren umziehen von Berlin nach München oder von München nach Regensburg oder von Regensburg nach Bremen oder was auch immer, wie ist das eigentlich damit? Nebenkosten sind beim Kaufen immer noch teuer. Bin ich der Mensch für die Immobilie, also geht es mir auf den Nerv, wenn ich mich schon wieder um den Handwerker selber kümmern muss, die Dachrinne kaputt gegangen ist oder der Nachbar irgendwie sich nicht schön verhält und ich das als Auseinandersetzung führen muss. Das sind wichtige Kriterien. Und dann gibt es das Geldanlagekriterium. Dann gibt es noch ein wichtiges Kriterium. Will ich auf diesem Balkon mein Alter verbringen? Ist das der Balkon meiner Träume? So, wie komme ich da hin? Wenn ich den mieten kann, miete ich den vielleicht. Wenn ich den nur kaufen kann, vielleicht kaufe ich den allein deswegen. Dann gibt es die Geldanlagefrage dabei. Geldanlagefrage ist immer, kann ich das Ding in einigen Jahren zu einem Preis verkaufen, der höher ist als der, den ich jetzt dafür bezahlt habe oder der, den ich zwischendurch dafür bezahlt habe? Oder steigt der Wert? weiß ich das? Sie hatten ja Herrn Kommer mal hier vor einigen. Hm? Der würde Ihnen sagen, so historisch betrachtet ist
das nichts.
Ist das schwierig.
Genau, das ist ein ETF-Sparplan besser. Das ist ja immer so.
Sie können das auch damit ausprobieren, wenn Sie sich fragen, wenn Sie vor 30 Jahren in der Eifel oder in der Lüneburger Heide oder so eine Immobilie, ein schönes Haus gebaut haben, was Sie heute dafür bekommen und ob Sie das dafür bekommen, was Sie da reingestellt haben.
Wohnung in Berlin wäre besser gewesen.
Ja, richtig. Aber die Wohnung in Berlin wollte in den 90er Jahren keiner kaufen, weil die damals 30 Jahre die Erfahrung hatten, dass sozusagen auch im alten Westen Immobilien so nicht der Burner waren als Geschäft. Also wissen Sie nicht so genau. Sie können da eine Wette eingehen und können sagen, was ist denn eine gute Voraussetzung dafür, dass das eigentlich nicht schief gehen sollte? Gute Voraussetzung: Sie haben ein bisschen Eigenkapital, dass Sie nicht sofort am Fliegenfänger hängen. Erstens und zweitens: Die Miete, die Sie heute erzielen würden für die gleiche Immobilie, die Sie jetzt kaufen. Mit der könnten Sie zum Beispiel, also früher hätte ich gesagt 20 Jahre, heute bin ich großzügig und sage, in 25 Jahren können Sie damit die Kosten Ihrer Immobilie bezahlen. Dann sind Sie in einer Region, wo Sie sagen, das ist so ein bisschen wie sozusagen eine Nulllinie, da ist natürlich ein bisschen Rendite dabei, aber Sie haben auch mal Nebenkosten und das kann auch was schief gehen und Sie haben Klumpeninvestment und Sie haben alles Mögliche. Also das ist etwas, wo Sie unter ökonomischen Gesichtspunkten das machen können. Und wenn Sie das als Immobilie, als Preis aufgerufen bekommen, super.
Aber da kriegt man heute nichts mehr dafür. 25-fache?
Doch, natürlich kriegen Sie was dafür.
Ja, aber nicht in Berlin.
Nicht in Berlin, ja. Nee. Da ist ja mittlerweile ein Multiple von 37, 35, ja, was auch immer.
Verrückt.
Ja, aber, verrückt.
Aber also ich meine, warum nicht nach Eberswalde oder nach Frankfurt-Oder gehen? Also sozusagen in der Nähe.
Naja gut, wir arbeiten zufällig hier in Berlin.
Ja, na ja, also, ja, gut, du hast Homeoffice.
Also ich habe Homeoffice. Also ich würde behaupten, von Kleinmachnow nach sozusagen in den Norden des Berliner Zentrums brauchen Sie auch nicht weniger Zeit, als wenn Sie von Eberswalde mit dem Zug am Gesundbrunnen aussteigen können.
Ja, okay. So, muss man aber auch mögen.
Muss man mögen. Eberswalde muss man mögen. Der Zoo ist ganz schön. Mit den Mitmenschen hätte ich da vielleicht meine Probleme.
Ja, das ist eine andere Baustelle. Also sozusagen, wenn Sie darüber reden, also ich,
also das ist 25-fache, sagen Sie, das ist so die Daumengröße. Und das bei ist die 25.
Wenn Sie viel drüber sind, dann ist es unter Geldanlagegesichtspunkten nicht so der Burner. So.
Okay.
Wenn Sie drunter sind dann, und wenn Sie es richtig gemacht haben und in Eberswalde neben der Fachhochschule Ihre Immobilie gekauft haben, vor 15 Jahren,
okay,
dann haben Sie eine ordentliche Rendite.
Ja, aber man muss ja auch an den Kreditzins mit einberechnen. Ja? Und ich meine, wir hatten, als diese Rechnungen gang und gäbe waren, da gab es Kreditzinsen von 5% und mehr und in den 90ern noch mehr. Jetzt kann man mit 1% auf 10, 15 Jahre oder darunter sogar eine Immobilie finanzieren, da kann man ja eigentlich dann doch auch einen höheren Preis sich leisten.
Ja, kann man natürlich, aber was passiert eigentlich, wenn die in 10 oder 15 Jahren erstens die Zinsen raufgehen und zweitens, Sie sollten natürlich das mit der Tilgung so machen, dass Sie dann in 20, also wenn ich als Geldanlage davon rede, dann rede ich auch davon, in 20 oder 25 Jahren fertig zu sein. Ne? Das heißt also eine Mindesttilgung von 3%, würde ich mal sagen. Und wenn Sie jetzt mal großzügig mit 1,5% Zinsen rechnen, sind Sie bei 4,5. Und wenn Sie dann eine halbe Million reinstecken, 4,5 mal eine halbe Million, dann sind es 22.500. Also 2.000 Euro im Monat, das also nur für die Rate. Und dann kommen die Kosten fürs Hausgeld oder was auch immer an Nebenkosten ist noch dazu.
Verwalterkosten, die sonst der Vermieter
und dann
trägt.
Grundsteuer, die müssen wir auch noch jedes Jahr
zahlen.
Die
muss
der
Mieter auch bezahlen.
Die Grundsteuer zahlt, wenn Sie es vermieten, der Mieter, der bezahlt sie auch mit. Also das würde ich eben so sagen. Und über die Grundsteuer, also wenn dann würde ich, wenn wir über Kostenpunkte reden, würde ich erst über die Maklergebühr reden, wo wir Gott sei Dank zum neuen Jahr eine andere Regelung kriegen. Berlin ist da ja eher getrieben gewesen. Also da war es immer so, dass die Makler sich eine goldene Nase verdient haben und die Kommune eine niedrige Steuer hatte. Das ist inzwischen anders. Heute ist die Steuer in Berlin durchaus hoch, aber die Makler kriegen ein bisschen weniger. Das schadet auch nichts. Dann gibt es aber noch was an der Stelle. Also wenn man über die Grundsteuer reden will, dann muss man über Share Deals, glaube ich, erstmal reden. Ne? Also bevor ich bereit wäre, über die Grundsteuer zu reden, müsste man über diese Share Deal Praxis auch reden. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass sozusagen ganz viel von diesen Grundstücksgeschäften so abläuft, dass man 90% und 10% und dann eben keine Grundstücksteuer dafür bezahlt.
Kommen wir noch zu einer Frage, die unsere jungen Hörerinnen und Hörer auch immer interessiert, so ein Crowd-Investing im Immobilienbereich, weil viele können sich das nicht leisten und jetzt gibt es ja diese Crowd-Investing-Sachen, wir poolen das Geld und dann haben wir diese wunderbaren Projekte und dann kannst du am Immobilienmarkt mitmachen, ohne wirklich ganz viel investieren zu müssen. Ist das was oder würden Sie von vornherein sagen?
Ich würde da im Augenblick die Finger davon lassen, da sind zu viele Leute unterwegs, bei denen ich da kein Vertrauen habe, dass das vernünftig läuft. Nicht, das ist kein prinzipielles Veto gegen die Idee, aber im Augenblick, das was ich jetzt sehe, würde ich die Finger davon lassen. Crowdinvesting finde ich viel schöner, wenn man die nächste Platte von befreundeten Musiker finanzieren will und dann sozusagen von mir aus auch 50 Stück davon nach Hause kriegt, handsigniert, die man dann bei den Geburtstagen so verschenken kann.
Aber das ist eher kein, das macht man eher aus Freundschaftsdienst, aber das ist jetzt keine Rendite.
Keine direkte Rendite-Geschichte.
Okay. Beim Girokonto, Sie haben sie auch schon mal kurz angesprochen, dass man da möglichst nichts dafür zahlen sollte oder auch fürs Depot. Würden Sie auch sagen, heutzutage reicht wirklich auch so eine Handybank, sowas wie N26 oder sowas?
Also es gibt Leute, für die das reicht. Mir würde das nicht reichen, aber es gibt Leute, für die das reicht und ich würde auch nicht prinzipiell sagen, das kann man nicht machen. Die Frage ist, was will ich von meinem Konto? Was muss das können? Und also es gibt, wir haben uns gerade sehr intensiv damit beschäftigt, so für kleine Selbstständige. Weil die Kontomodelle für kleine Selbstständige sind eigentlich teuer. Die sind noch nicht, da ist keine richtige Konkurrenzsituation. Und haben uns gefragt, was das eigentlich ist. Und da haben wir das nochmal ganz prototypisch gesehen. Wenn Sie einen Laden haben, in dem Sie jeden Tag Sachen verkaufen und Geld einnehmen und überlegen müssen, wie Sie dieses Bargeld und die ganzen Transaktionen, wie Sie die mit Ihrem Konto abgewickelt bekommen, dann brauchen Sie ein ganz anderes Konto, als wenn Sie sozusagen Dienstleister sind, der für drei Firmen arbeitet, der drei Überweisungen im Monat kriegt und oder im Vierteljahr, wie auch immer. Sie haben eine andere Anforderung. Auch beim Girokonto, es geht kostenlos oder annähernd kostenlos und dann kommt es einfach darauf an, wenn Sie irgendwelche speziellen Anforderungen haben, müssen Sie gucken, wo Sie die bekommen. Genau wie Leute, die eine Filiale haben wollen, das als Anforderung auch formulieren können. Sie können sagen, ich will eine Filiale haben und ich brauche das. Wobei bei den Filialleuten, da würde ich immer sagen, okay, wie oft sind Sie im letzten Jahr in der Filiale gewesen und Geld abheben am Automaten zählt nicht.
Nicht dazu, genau.
Wenn das kleiner 5 ist, brauchen Sie die Filiale wirklich? Oder können Sie das nicht auch anders machen? Auf dem Land gibt es die eine oder andere Volksbank oder Sparkasse, die jetzt Videoconferencing für ihre Kunden anbietet, wo man dann sozusagen über eine hauseigene Videokonferenz mit einem Bankberater, der auch 30 Kilometer weiter sitzen kann, die Sachen besprechen kann, die man gerne besprechen kann. Da braucht man auch keine Filiale mehr.
Was braucht man für Karten? Da gab es
Kreditkarte und Girokarte.
Mehr braucht man nicht?
Nö.
Und die muss nicht golden, nicht...
Die braucht wirklich nicht golden zu sein, weil diese golden Dinger sind oft gar nicht so... Also ich würde eine Kreditkarte nehmen, die möglichst nichts kostet oder möglichst wenig kostet. Mhm. Und sie sollte aber eine richtige Kreditkarte sein. Also es gibt ja auch so Debitkarten, wo man dann plötzlich ein Problem hat, dass man das Auto mieten will im Ausland, wo man nicht mehr hinfährt, aber ja, in Spanien. Ja, oder
dann kann man da nichts abbuchen.
Dann funktioniert das nicht. Also genau. Es sollte eine richtige Kreditkarte und eine Girokarte sein. Und wenn man ein Konto hat mit dem und wenn man einen Partner hat, dann sollte der Partner, wenn der einen Zugang zu dem Konto haben soll, auch eine zweite Karte dafür kriegen können. Und wenn man viel unterwegs ist, aus irgendwelchen Gründen, das aber meistens beruflich motiviert, dann kann diese berufliche Motivation dafür sorgen, dass man vielleicht eine zweite Karte haben will, die speziell zugeschnitten ist für das, wo man unterwegs ist und wie man unterwegs ist.
So, jetzt haben wir die Finanzwelt schon mal umrundet und da kann man natürlich noch mehr bei Ihnen nachlesen, bei Finanztipp im Internet. Aber Sie haben seit kurzem auch einen Podcast, sind sozusagen Podcast-Kollege.
Seit März, das ist schon in der neuen Welt.
Im Vergleich zu uns.
Also, ja, wie lange machen wir das jetzt?
Wir machen das schon, wir haben schon die 100 überrundet. Sie sind, glaube ich, in den 40ern. 100.
Ja, genau. Ja, aber wie lange
also, machen wir das jetzt? Das sind dann zweieinhalb Jahre.
Okay, gut. Ja.
Und wir sind schon fast Pioniere. Ja. Aber Sie haben jetzt einen speziellen Wirtschafts-Corona-Podcast gemacht. Mhm. Warum dieses spezielle Thema und warum nicht so allgemein?
Ich wollte eigentlich gar keinen Podcast machen. Also ursprünglich habe ich immer gesagt, Leute, Podcast ist, wenn ich das richtig machen will, ist ein Haufen Arbeit, die neben der Arbeit eines Chefredakteurs irgendwie so, wie kriegen wir das nebeneinander her? Und dann kam diese Corona-Krise und dann kamen die Kollegen und sagten, du bist der Einzige, der sozusagen einmal durch einen Gemüsegarten diese ganzen Dinge kurz, prägnant für die Leute erklären kann. Und das war der Anlass. Dann haben wir gesagt, okay, das probieren wir mal und haben dann sozusagen einfach losgelegt mit dem Hendrik zusammen, der Radioredakteur von der Ausbildung her ist. Das ging dann auch so, das erleichtert dann den Start natürlich ganz erheblich. Haben das gemacht und haben die ersten 15, 20 Folgen sozusagen in dem Modus gemacht. Und dann haben wir uns gefragt, will ich das eigentlich weitermachen als Ten Hagens Corona-Podcast? Mhm. Und da hatte ich Blut geleckt, das macht Spaß, macht hier auch Spaß. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass die nächsten anderthalb, zwei Jahre uns diese Veränderung, die Corona in allen Bereichen unsere Alltagsfinanzen mit sich bringt, dass die so prägend sein werden, dass es Sinn macht, immer mal wieder aus dieser Perspektive da drauf zu gucken und zu sagen, was ist eigentlich anders? Was würdest du heute anders machen, als du das vor einem Jahr oder zwei gemacht hast, weil es dieses Corona gibt oder weil Corona etwas verändert hat in der Art, wie du lebst und arbeitest, in der Art, wie deine Dienstleister, deine Bank, deine Versicherung lebt und arbeitet, sowas. Klassisches Beispiel, auch mir gibt es eine Reihe von Reiserücktrittversicherungen. Kommt gerade diese Woche. Die wollen ab September endlich anbieten, dass man auch von einer Reise zurücktreten kann, wenn man wegen Corona in Quarantäne muss. Also, dass wenn man krank wird, dass man dann nicht reisen kann, das finden ja alle ganz einleuchtend. Aber wenn jetzt sozusagen in der Schule meiner Kinder, in der Klasse, dann ein Kind krank ist und dann wird erstmal die ganze Klasse nach Hause geschickt in Quarantäne und dann sollen möglichst die Eltern und Geschwister von dem Kind, wenn man denn welche hat, auch noch zu Hause bleiben. Und nächste Woche wollte man eigentlich für anderthalb Wochen nach irgendwo hinfliegen. Das sollte absicherbar sein. Und da sind die jetzt dran. Und das ist so ein typischer Fall, haben wir jetzt gerade, hat Max, unser Reiseredakteur, sozusagen gräbt da dran rum, wann sie denn endlich so weit sind. Aber das ist so ein Fall, der klassisch ist. Eine Versicherung, die schon lange existiert, die aber jetzt anders funktionieren muss. Kfz-Versicherung. Ich warte darauf, dass endlich die ersten Versicherer hingehen und sagen, wir geben unterjährig den Leuten Geld zurück, wenn die signifikant weniger fahren. Das ist ja dieses Jahr ganz einfach gewesen. Die Leute sind deutlich weniger gefahren und keiner von denen hat bisher Geld zurückgegeben. Warum die im nächsten Jahr Geld zurückgeben sollen, erschließt sich mir nicht, weil niemand weiß, ob er vielleicht bis Januar oder Februar in Kurzarbeit ist und ab März dann womöglich mit einem anderen Job 100 Kilometer weiterfahren soll. Das ist doch Quatsch, das ist doch Humbug. Die müssten dieses Jahr das wieder geben. In Großbritannien hat das ein Versicherer geschafft. Der hat den Leuten 20 Pfund einfach cum grano salis erstmal zurückerstattet und gesagt, ihr fahrt alle weniger, sehen wir bei uns in den Kosten, kriegt er erstmal was zurück. Sowas ist natürlich ein Angebot, was künftig stärker wird. Da gibt es ja schon so Kilometertarife und Tarife, die mit wenigen Kilometern besonders günstig sind. Aber da werden sich noch mehr Versicherer Gedanken zu machen. Meine Prognose, reden wir Ende 2021 drüber.
Und wenn jetzt Corona irgendwann vielleicht doch überwunden ist, aber Ihr Podcast wird weiter bestehen.
Der, ja, dann muss man
Der
Ten Hagens Corona-Podcast hat ja die schöne Eigenschaft, dass man das Ding in der Mitte rausnehmen kann. Okay. Wenn sich dann nichts, also wenn sozusagen das so sehr alles eingeschliffen ist, dass alles wieder, dass eine neue Normalität sich komplett etabliert hat, dann wäre das ja einfach.
Aber Sie bleiben in der Podcast-Gemeinde, bleiben Sie dabei?
Also, ja.
Gut, noch eine Frage zum Schluss, weil ich. Sie haben ja auch von Kindern gesprochen. Ich habe selbst Kinder. Wie bringt man denn diesen Kindern, vielleicht haben Sie noch so in drei Sätzen so einen Tipp, wie man denen so Geld-Cleverness beibringt? Und dieses, wir haben ja über ganz vieles jetzt gesprochen, da muss man ja auch ein gewisses Mindset für mitbringen. Wie kann ich das meinen Kindern vermitteln?
Indem ich ihnen selber Geld in die Tasche gebe. Taschengeld und die Kinder wirklich mit dem Taschengeld das tun lassen, was sie tun wollen und mit ihnen über ihre Erfolge und über ihre Desaster reden, ist super.
Wenn Süßigkeiten kaufen davon, dann
kaufen sie eben nur Süßigkeiten. Also ich weiß, ich habe den ersten Kredit an meine heute 10-jährige Tochter ausgegeben. Da wollte sie auf dem Rummel ein Hündchen, was man hinter sich herziehen kann, was mit dem Hintern wackelt. Und es musste unbedingt sein. Und das Kirmesgeld, wie man so schön sagt, war schon komplett verbraten, war also nichts mehr da. Und dann haben wir halt eine Kreditvereinbarung getroffen.
Wie hoch war der Zins?
Zinsfrei, also sowas.
Also zinsfrei.
Ja, es war zinsfrei, okay. Aber es war eine Kreditvereinbarung, okay. Und das funktioniert.
Okay, und das so kriegt man die Kinder dazu.
Disposatz hier,
ich merke 15% schon, ey, ich mache vieles falsch. Ich werde schon, wenn die Kinder, die hören auch den Podcast, die werden dann sagen, so Papa, jetzt will ich mein Geld immer ausgezahlt bekommen, das machen wir irgendwie anders. Gut, aber guter Tipp, vielen Dank.
Aber man soll es mit Zinsen machen, das muss man auch.
Finde ich auch.
Ja, wenn schon, denn schon hier.
Wieso? Also bei einer Nullzins, also
ich meine, gut, in der heutigen Nullzins.
Ja, aber trotzdem muss man ja, Zeit ist auch Geld, muss auch was wert sein. Und nur weil der Zins jetzt umsonst ist, ist das nicht umsonst. Das geht nicht. Also das muss man den Kindern schon beibringen, dass ja, also auch Leihen was kosten muss.
Ja, da kann man ja drüber
reden. Verzicht bringt was. Das sind die beiden Seiten der Medaille. Und insofern,
da kann man ja drüber reden. Das ist natürlich einfach, ja, Verzicht bringt in jedem Fall was, weil ich kann selber, also in dem Modell kann ich ja selber entscheiden, wann ich diesen Hund kaufe. Und ich muss nicht mit meinem Kreditgeber auseinandersetzen, der irgendwie sozusagen mir im halben Rummel irgendwie wegläuft und mit mir nicht diskutieren will über diese Frage, bis man dann endlich so eine Vereinbarung erzielt hat.
Okay.
Sehr schön. Also, jetzt haben wir sie wirklich umrundet.
Das stimmt.
Ja, wie der Chapitz sagen würde. Sie sagen auch sozusagen wie ich. Ja,
ich sage auch sozusagen. Das sagt er viel häufiger. Als ich habe das schon bei dem Podcast, als ich seine Podcast gehört habe, habe ich das schon gehört, dass er ganz oft sozusagen sagt. Das ist ein Partner im Geist.
Ja, aber ansonsten sagen wir wie immer tschüss
und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz
und Tenhagen.
Defner und Chapitz wurde Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.